Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir haben hier heute einen herausragenden Gast, und zwar Dr. Dirk Biermann. Hallo.
Hallo.
Herr Biermann, Sie sind Geschäftsführer für den Bereich Operations beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz.
Ja, genau.
Seit Monaten ist die Meldung in den Medien, die Übertragungsnetzbetreiber werden überschüttet regelrecht mit Anmeldungen sogenannter Großbatterien. Der Spiegel hat da sogar das Wort Batterie-Tsunami verwendet dafür. Herr Biermann, fassen Sie doch bitte mal diese Meldung zusammen. Was hat sich da zusammengebraut in den letzten Monaten?
Ja, ich denke, Tsunami ist schon der richtige Begriff. Wir haben zum Jahreswechsel 2024/2025 85 Gigawatt Batterieanfrageleistung nur bei 50 Hertz, nur bei uns gehabt. Die Zahl ist vielleicht schwierig einzuordnen, aber wenn man sich mal vorstellt, dass das so in etwa der Stromverbrauch von ganz Deutschland in der Spitze ist, dann merkt man schon, dass es eine sehr große Zahl ist. Und zum Vergleich, zum Jahreswechsel 2023/2024 hatten wir eine Antragslage von 6 Gigawatt, also mehr als Verzehnfachung. Und inzwischen, die Flut geht weiter, inzwischen liegen wir schon bei über 90 Gigawatt.
Fassen Sie doch mal zusammen. Jetzt setze ich mal Ihre Brille auf eines Übertragungsnetzbetreibers. Da sind ganz viele Anschlussbegehren. Deutschland will Großbatterien bauen. Wie gehen Sie da vor in der Genehmigung? Was sind da Herausforderungen auf Ihrer Seite?
Bisher war das gar nicht so schwierig. Sie müssen sich vorstellen, wir haben bisher an unserem Netz genau eine Großbatterie. Mehr sind es nicht. Eine Großbatterie. Wir haben eine Antragslage von 200, die ans Netz wollen. Das heißt, bisher war das verhältnismäßig einfach. Wir hatten einige wenige Anschlussanfragen und die haben wir dann so nach dem Prinzip first come, first served bearbeitet, also so nach Eingang der Anfragen. Und das war auch in Ordnung. Denn wenn man die Kapazitäten hat, dann ist es ja nur fair, dass man den, der zuerst sich meldet, auch als erstes bedient. Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Es ist vollkommen klar, dass diese große Menge an Anträgen, diese große Menge an Batterien, die da gebaut werden soll, dass die in den kommenden Jahren unmöglich an unser Netz wird angeschlossen werden können. Das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Insofern brauchen wir jetzt ja ein Zuteilungsverfahren. Wir brauchen also eine Methode, die entscheidet, okay, wer wird jetzt bedient und wer nicht. Und wer nicht bedient wird, der wird möglicherweise nie oder in vielen Jahren erst bedient werden können. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich sehr viel mehr Mühe da reinstecken und gucken, wie wägen wir ab, welche Projekte sollen es denn sein und welche nicht.
Wir gehen da nachher nochmal rein, so in diesen Prozess, aber vielleicht holen Sie mal so alle Hörerinnen und Hörer ab, die da gar nicht sich so mit beschäftigt haben mit dieser Thematik. Können Sie vielleicht mal so das größere Bild zeichnen? Wer hat denn da welchen Nutzen von diesen Großspeichern, wenn die dann irgendwann ans Netz gehen? Oder einen Teil zumindest?
Die Situation ist in Deutschland ja folgende, dass wir in den letzten Jahren sehr massiv die Photovoltaik ausgebaut haben. Und dieser Ausbau führt dazu, dass wir immer in den Zeiten, wo in Deutschland sonniges Wetter ist, und dann speziell in den Mittagszeiten, wenn die Sonne hochsteht, sehr, sehr viel Photovoltaikstrom einspeisen in das Netz. Und in anderen Zeiten, insbesondere natürlich auch in der Nacht, da gibt es dann gar keinen Strom. Und das wirkt sich aus auf die Strompreise im Großhandelsmarkt. Also nicht für den einzelnen Verbraucher an seinem Haus oder in seiner Wohnung, aber auf dem Großhandelsmarkt durchaus, dass es Zeiten gibt, wo wir aufgrund des vielen Stroms gar keine positiven Preise mehr für Strom haben, sondern dass man sogar schon Geld mitbringen muss, um überhaupt den Strom noch ins Netz einspeisen zu dürfen. Und dann gibt es wiederum andere Zeiten, wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint und trotzdem die Nachfrage nach Strom groß ist, wo dann der Strom sehr teuer wird. Und für Batterien, für Batteriespeicher ist es natürlich ein perfektes Betätigungsfeld, genau dann eben den Strom einzuspeichern, wenn er sehr, sehr kostengünstig ist oder wenn man vielleicht sogar noch Geld dafür bekommt, wenn man ihn aufnimmt und dann zu den Zeiten, wo der Strom gebraucht wird, ihn dann wieder zu verkaufen. Und das ist ein Geschäftsfeld, was sich jetzt eben durch die rasante Entwicklung der Photovoltaik als sehr, sehr lohnend jetzt mittlerweile darstellt. Und davon können die Batterien sehr profitieren.
Angeblich gibt es über 340 Gigawatt an Anschlussbegehren, die jetzt den großen vier Übertragungsnetzbetreibern vorliegen. Man kann also sagen, ganz Deutschland möchte diese Großbatterien bauen. Jetzt aus Ihrer Sicht hieße das ja, dass Sie relativ schnell entscheiden müssten, dieser Antrag, den muss man prioritär behandeln, der stützt das Netz in sehr vielen Zeiten an folgenden Punkten und andere Netzbegehren sind vielleicht noch nicht mal priorisiert, ist also im Grunde genommen ganz unten in den Stapel einzusortieren. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen da nochmal Ihre Prozesse überarbeiten. Wie genau?
Wir müssen halt wegkommen von dem First Come, First Serve, sondern zu einem Prozess kommen, wo wir stärker zwischen unterschiedlichen Projekten abwägen können und sagen können, okay, das eine Projekt hat einen guten Reifegrad, da ist die Realisierungswahrscheinlichkeit in den nächsten nahen Jahren sehr hoch. Das heißt, die brauchen mit hoher Priorität dann auch einen Netzanschluss. Und andere Projekte, da würden wir dann vielleicht sagen, okay, das Projekt, das sieht jetzt nicht so aus, dass das jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass das tatsächlich kommen wird. Und dann würden wir das entsprechend runter priorisieren. Und um das tun zu können, müssten wir dann natürlich Projekte sammeln und dann eben gucken zwischen den gesammelten Projekten, welche sind die reiferen, welche sind die weniger reifen. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir gut hinkriegen werden. Also wir bereiten uns da gerade drauf vor und wir wollen im Sommer unsere Verfahrensweise entsprechend darauf umstellen. Und haben dann natürlich darüber hinaus noch die Herausforderung, dass sich inzwischen natürlich schon eine ganze Bugwelle, so würde ich es mal nennen, aufgebaut hat, mit der wir natürlich auch noch fertig werden müssen.
Gibt es denn da in Ihrem Gebiet bestimmte Hotspots, was diese Anfragen angeht? Und wie stehen die wiederum zu Orten, die Sie vielleicht als sehr sinnvoll erachten würden?
Der Punkt ist, wir haben so viele Anfragen, und zwar überall, dass sich die Frage irgendwie so gar nicht stellt. Es ist also tatsächlich so, dass wir eigentlich überall überbucht sind, was oder überbucht wären, was Batterien angeht und insofern auch diese Differenzierung wegfällt. Aber man muss halt vorsichtig sein, weil Anfrage ist nicht gleich Anfrage. Wenn man mal so drauf schaut, wir haben Antragsteller, das sind bekannte Unternehmen, die haben vielleicht solche Batteriespeicherprojekte im Ausland auch schon gemacht. Da kann man davon ausgehen, die können das, die kriegen das hin. Und da gibt es andere Antragsteller, da muss man in dem ersten Gespräch, was man dann mit denen führt, schon Zweifel bekommen, ob das überhaupt möglich ist, für die so ein komplexes Projekt durchzuführen. Dann sehen wir natürlich auch, dass teilweise auf derselben Fläche verschiedene Antragsteller da einen Batteriespeicher errichten wollen. Das kann ja nicht funktionieren. Da gibt es dann ja offensichtlich Flächenkonkurrenz und nur eines dieser Projekte kann am Ende kommen. Da gibt es Antragsteller, die stellen ganz, ganz viele Anträge für ganz verschiedene Orte bei uns im Netz, wo wir uns ja die Frage stellen, okay, die wollen sicherlich ein Batteriespeicherprojekt machen, aber wollen die jetzt alle machen, die sie bei uns beantragen? Oder vielleicht machen sie am Ende dann doch nur das eine oder vielleicht die ersten zwei, wo sie dann zum Zuge kommen. Also die Landschaft der Antragsteller, die ist sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass alle diese Projekte, die da beantragt werden, auch tatsächlich kommen, beziehungsweise tatsächlich kommen würden, wenn wir ihnen allen einen Netzanschluss geben würden.
Wenn Sie da eine Prognose wagen, was denken Sie, wie viel dann am Ende rauskommt von diesen ganzen Begehren?
Wir machen als Übertragungsnetzbetreiber ja alle zwei Jahre den Netzentwicklungsplan für Deutschland, wo wir uns anschauen, von wegen, wie sollte denn das Netz weiterentwickelt werden. Und in dem Zusammenhang erstellen wir ja ganz viele Planungsprämissen auf. Das heißt, wir schätzen ein, wie sich die Zukunft entwickeln wird und für was wir dann entsprechend dieses Netz auch brauchen. Und darauf planen wir dann. Und in diesen Planungsprämissen, da gehen wir von einer Batteriespeicherleistung, also für Großbatterien, für das 50-Hertz-Netz, je nach Jahr jetzt natürlich, auf das man schaut, irgendwo zwischen 8 und 15 Gigawatt aus. 8 bis 15 Gigawatt. Aber das ist dann schon bis Jahr 2045. Also bis zum Jahr 2045 will sicherlich niemand warten, der jetzt im Moment einen Antrag bei uns gestellt hat. So, und wenn man jetzt diese Zahl mal ins Verhältnis setzt, nehmen wir mal ruhig die 15 Gigawatt zu den über 90 Gigawatt Antragslage, die wir schon haben, dann sieht man schon, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass wir nur 15 Gigawatt oder nur 8 Gigawatt werden anschließen können. Das ist ja erstmal die Planungsprämisse für die Netzplanung. Das heißt ja nicht, dass nicht auch mehr im konkreten Fall geht, aber sicherlich keine 90 Gigawatt. Wir haben auch mal eigene Rechnungen gemacht und mal geschaut von wegen, okay, was wäre denn so aus einer Marktsicht wahrscheinlich oder realistisch? Weil man muss sich ja auch die Frage stellen, wenn jetzt ganz, ganz viele Batterien im Netz wären, könnten die dann überhaupt noch Geld verdienen? Wenn alle gleichzeitig laden wollen und alle dann gleichzeitig wieder ausspeisen wollen, irgendwann kannibalisieren die sich dann ja gegenseitig. Da haben wir allerdings festgestellt, dass der deutsche Markt schon ein sehr robuster, ein sehr liquider Markt ist. Da passen schon viele Batterien rein, also deutlich mehr sicherlich, als wir jetzt in den kommenden Jahren werden anschließen können. Aber ich habe jetzt hier intern immer so gesagt, wie, naja, so 10 Gigawatt sollte man in den nächsten Jahren schon anschließen können. Die werden sicherlich auch kommen. Alles darüber hinaus ist dann, ja, ist dann unklar, wissen wir nicht.
Ich wollte gerade sagen, lasst Sie mal das Geschäftsmodell irgendwie den Betreibern da über. Ich nehme so ein bisschen wahr, dass der Übertragungsnetzbetreiber jetzt 50 Hertz schon auch der Bottleneck dabei ist bei der Aufstellung dieser Großbatterien. Und ich vermute mal so ein bisschen, dass bei Ihnen natürlich auf die Netzsicherheit geguckt wird. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal über Hellbriesen in diesem Podcast sprechen, über die Überlastung des Übertragungsnetzes, wenn eben zu viel Strom im Netz drin ist. Jetzt mal so ganz grundsätzlich, diese 10, 15 Gigawatt klingt ehrlich gesagt relativ wenig. Wie werden Großspeicher bei Ihnen generell gesehen? Ist das eher eine Gefahr für die Sicherheit der Netze?
Wir sehen es eher als Chance als Gefahr. Und vielleicht nochmal zu den vielleicht wenigen 10, 15 Gigawatt. Wir sind ja einer von 4 Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Das heißt, man muss die Zahl ja auf jeden Fall nochmal multiplizieren, wenn man auf die deutsche Zahl kommen will. Und viele Batteriespeicher, so unsere Einschätzung, werden ja gar nicht ans Übertragungsnetz, also an die höchsten Spannungsebenen in Deutschland angeschlossen, sondern auch durchaus darunter. Das heißt, die Menge an Speichern, die wir am Ende in Deutschland sehen werden, da wird ja sehr viel größer sein. Insofern bin ich da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube schon, dass die Batteriespeicher wirklich ein Glücksfall für die Energiewende in Deutschland sind, weil sie passen ja perfekt zu der Photovoltaik. Dass eben in diesen Tageszyklen, wie die Photovoltaik einspeist, aber dann eben auch nicht einspeist, die Batterien diese Zyklen nachfahren können und damit die Spitzen der Photovoltaik aus dem System rausnehmen können und dann umgekehrt, wenn die Sonne dann nicht scheint, dann wieder einspeisen können, also das auch systemisch vergleichmäßigen können. Und das ist eine feine Sache, das hilft uns als Systemverantwortlicher, genauso wie es uns auch hilft, dass auch heute schon, obwohl wir noch gar nicht so diesen ganz großen Boom im Netz stehen haben, heute schon viele Batteriespeicher haben, die sich an der Leistungsregelung, an der Frequenzregelung beteiligen, die uns also helfen, mit sogenannten Systemdienstleistungen die Frequenz, die 50 Hertz im Netz stabil zu halten. Und wenn sich das weiterentwickelt und wir auch noch zusätzliche Leistungen werden erschließen können, dann ist das für die Energiewende perfekt.
So, aber trotzdem muss ich diese Chance jetzt wahrnehmen. Wir sind ja ein Batterie-Podcast und wir hören es von allen Seiten, dass der Bottleneck eben doch der Netzbetreiber ist. Wieso stellen Sie nicht gerade Dutzende von Menschen, von Sachbearbeitern ein, die das prioritär alles in kürzester Zeit abarbeiten und das auch entscheiden? Weil die Industrie, die wartet jetzt genau auf diese Entscheidung, auch wenn es vielleicht für die Übertragungsnetze gar nicht so viel ist, wenn man es mal vergleicht mit anderen Netzbetreibern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder jedenfalls wurde das in der Batteriebubble immer gesagt, dass es da nur wenige Sachbearbeiter angeblich in den jeweiligen Netzen, in den jeweiligen Unternehmen gibt. Stimmt das?
Naja, jetzt könnte ich lax sagen, genau das tun wir. Wir stellen gerade ein, und zwar mehr als nur Dutzende, um genau diese Flut der Anträge dann auch bearbeiten zu können, abzuarbeiten können. Aber das alleine wird ja nicht helfen. Wir haben schon ein strukturelles Problem, dass eben die Anschlusskapazitäten für Batterien im Netz begrenzt sind. Und da helfen jetzt auch ein paar weitere Sachbearbeiter nicht. Das ist eine Situation, mit der müssen wir einfach umgehen. Und der zweite Punkt ist, auch wenn vollkommen klar ist, wie das Projekt aussieht und wie der Netzanschluss aussehen wird, es dauert einfach ein paar Jahre, bis das dann auch gebaut ist. Das ist ja nicht eine Sache, die man einfach nur so anklemmt wie im Haushalt, sondern da muss dann ja im Prinzip jedes Mal ein kleines Umspannwerk gebaut werden, wenn so ein Batteriespeicher angeschlossen werden soll mit entsprechenden Großtransformatoren, mit Schaltfeldern, mit allem, was dazugehört. Das braucht seine Zeit.
Können Sie da bitte nochmal genauer drauf eingehen, auf diese Begrenzung der Anschlusskapazitäten?
Wir haben im Netz der 50 Hertz so ungefähr 80 Umspannwerke. Das können Sie sich so vorstellen wie die Knoten im Netz, da wo also verschiedene Leitungen zusammenlaufen. Das heißt, da sind dann verschiedene Leitungen miteinander verbunden. Und das sind auch die Stellen, wo dann die nachgelagerten Netzebenen bis runter zu den Netzen, die in der Straße liegen, die die Häuser anschließen, wo die dran angeschlossen werden, an diesen Knotenpunkten. So, und wenn jetzt ein Batteriespeicher, ein großer Batteriespeicher kommt, und nur die großen würden ja überhaupt bei uns ans Netz angeschlossen werden, dann ist es am einfachsten, wenn der sich auch an so einem Knotenpunkt anschließt, also an so einem Umspannwerk, was schon da ist. Aber jetzt ist es natürlich so, dass wir die Umspannwerke ja nicht auf Vorrat bauen. Das heißt, da muss man schauen, ist denn in dem Umspannwerk überhaupt noch Kapazität für einen weiteren Speicher? Kann der da noch angeschlossen werden? Und in der Regel wird dann die Antwort sein, ja, aber dafür muss das Umspannwerk erweitert werden. Dann müssen in dieses Umspannwerk im besten Falle noch Geräte reingestellt werden und Ausbaumaßnahmen erfolgen. Im schlechteren Fall müssen wir erst noch Fläche zukaufen, um das Umspannwerk dann eben zu vergrößern. Können Sie sich vorstellen, das ist kein zeitloser Vorgang, so etwas zu tun. In dem schwierigeren Fall will der Speicher sich irgendwo anschließen, wo gar kein Umspannwerk ist. Da muss man möglicherweise das noch erst bauen. Oder da muss der Speicherbetreiber das erst noch bauen, um sich dann über dieses Umspannwerk, was dann in seiner Ägide gebaut ist und was er dann betreibt und was ihm dann gehört, sich dann bei uns an die Leitung anzuschließen. Das ist ein letztendlich ein noch komplizierteres Szenario, was in der Regel noch länger dauern wird.
Mhm. Haben Sie mal darüber nachgedacht, diese Großspeicher als Netzbetreiber einfach selber zu bauen? Dürfen Sie sowas machen?
Ja, das ist so ein Graubereich. Was wir definitiv nicht dürfen, ist Kraftwerke zu bauen, zu betreiben oder Stromvertrieb zu machen, weil wir uns halt im Wettbewerb im Markt nicht betätigen dürfen. Da ist der Gesetzgeber davor, der nicht will, dass derjenige, der das Monopol auf das Netz hat, also auf den Transport und auf die Verteilung des Stromes, dass der sich gleichzeitig im Markt beteiligt und damit dann den Markt zu seinen Gunsten möglicherweise verzerren würde. Jetzt sind Batteriespeicher oder generell Speicher natürlich so ein spezielles Ding. Das sind jetzt keine Kraftwerke, die Strom erzeugen, aber das ist definitiv auch kein Netz. Insofern sind wir da sehr zurückhaltend und sagen, naja, das sieht jetzt erstmal nicht so aus, dass das unsere Aufgabe ist, in Batteriespeicher zu investieren und sie zu betreiben. Tatsächlich ist es aber so, dass es im Moment Diskussionen gibt und dass es wohl auch Fälle gibt, aber da bin ich jetzt nicht so super gut im Bild. Das sind andere Unternehmen, die halt argumentieren, ja, wir betreiben die Batteriespeicher ja nicht im Markt und im Wettbewerb und insofern verzerren wir den Wettbewerb auch nicht, sondern wir betreiben die nur, um damit Engpässe im Netz zu heilen, also um was Netzdienliches zu tun. Aber das sind aus meiner Sicht Punkte, die man nochmal genauer beleuchten müsste und wo es vielleicht auch nochmal eine gesetzliche oder nochmal eine regulatorische Klärung zu braucht, bevor wir da wirklich dann Klarheit haben.
Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Studien bei Ihnen im Hause, mehrere Großspeicher oder im besten Falle viele Großspeicher haben dann folgende Konsequenzen fürs Netz. Insofern, wir haben, glaube ich, in dem letzten Podcast mit Hans Obern von EcoStore mal rausgearbeitet, das EEG-Konto wird auf jeden Fall entlastet. Das Ganze wird natürlich nachhaltiger, weil anteilig Gaskraftwerke ersetzt werden in diesem System. Die Redispatch-Kosten könnten fallen. Aber gleichzeitig haben wir auch gehört, dass die Strompreise für die Verbraucher nicht unbedingt so viel fallen werden jetzt mit diesen Großspeichern am Netz. Wie sehen Sie das? Was für größere Verschiebungen im System gibt es da bezüglich dieser Fragen?
Ist ja eigentlich gar nicht unser Thema, aber trotzdem, auch um die Potenziale einschätzen zu können, haben wir auch mal Simulationen gerechnet, was passiert denn eigentlich am Markt, und haben festgestellt, das deutsche Marktgebiet, wir sind ja Teil des europäischen Strommarktes, das ist schon sehr robust, das ist schon sehr liquide. Das heißt, da können relativ viele Batteriespeicher hinzukommen, ohne dass sich die Marktpreise dadurch stark ändern werden. Das ist für den Speicherbetreiber gut, weil das führt natürlich dazu, dass es nicht eine starke und eine frühzeitige Kannibalisierung gibt, jetzt durch den Batteriespeicherboom. Für den Verbraucher ist es vielleicht eher weniger gut, wenn er darauf hofft, dass die Preise fallen, dadurch, dass viele Batteriespeicher ins System kommen. Also das scheint uns jetzt zumindest jetzt für die ersten Jahre erstmal nicht so, dass wir da eine starke Wirkung auf den Marktpreis sehen werden. Was das Engpassmanagement angeht, hängt es sehr, sehr stark davon ab, wie die Batteriespeicher allokiert werden. Wo kommen die hin? Wenn wir uns da in Deutschland ungeschickt anstellen, dann kann das die Engpasssituation im Netz ja sogar noch verschärfen. Wenn wir uns geschickt anstellen, dann kann es uns helfen. Insgesamt sind wir der Auffassung, dass wegen der geringen Speichertiefe, dass so ein Batteriespeicher, ja, selbst wenn er voll geladen ist, er nach einer Stunde, zwei Stunden, maximal vielleicht sechs Stunden auch schon wieder entladen ist, dass das dazu führt, dass die Wirkung insgesamt relativ begrenzt ist. Weil zum Beispiel so eine Dunkelflaute oder eine Situation, wo bei uns eine Leitung überlastet ist, dann doch in der Regel oder sehr häufig zumindest länger dauert als die Zeit, die so ein Speicher überbrücken könnte. Aber ich sag mal, eine gewisse Wirkung in die eine oder andere Richtung, die mag dann schon da sein. Was uns wirklich Kopfschmerzen bereitet, ist der Fakt, dass so ein Batteriespeicher, und das ist ja eigentlich eine feine Sache, aber dass so ein Batteriespeicher sehr, sehr kurzfristig umschalten kann zwischen Laden und Entladen und auch sehr kurzfristig nach unseren Rechnungen, nach unseren Maßnahmen, die wir zum Engpassmanagement betreiben. Und das wäre natürlich fatal, dass wir das Netz irgendwie so hinstellen, dass wir keine Überlastungen mehr sehen. Und dann kommt der Batteriespeicher und macht alles wieder ganz anders, als wir es eigentlich geplant haben, als wir es vorgesehen haben. Das bereitet uns schon gewisse Sorgen, wie wir denn eigentlich die Batteriespeicher dann künftig in die Prozesse so reinkriegen, dass das auch verlässlich ist, was da passiert und wir nicht kurzfristig dann in Probleme kommen durch überraschendes Laden oder Entladen von großen Mengen von Speichern.
Ihre ganzen Aktivitäten von 50 Hertz, die orientieren sich natürlich sehr strikt an der Kupferplatte in Deutschland, dem Fakt, dass wir hier in einer Strompreiszone zu Hause sind. Und das begünstigt natürlich jetzt auch diese Szenarien, die auch kontraproduktiv gegenüber der Energiewende sein könnten. Also Sie haben es gerade gesagt, der Großspeicher steht dann im Zweifelsfall an einer Stelle, wo wir ihn definitiv nicht brauchen, wo er zu günstigen und schlechten Zeiten dann sogar gegen das Netz arbeitet. Insofern wollen Sie sich politisch positionieren zu dieser Frage der Strompreiszone an dieser Stelle?
Ja, politisch haben wir uns dazu ja als Unternehmen, als 50 Hertz positioniert und sagen, dass wir das für keine gute Idee halten würden, die Preiszone zu trennen, weil wir einfach glauben, dass die Auswirkungen einer solchen Preiszonentrennung weit über die Fragestellung eines Stromnetzes hinausgehen. Das ist eine industriepolitische Entscheidung, die da zu treffen ist. Das ist eine ordnungspolitische Entscheidung. Das rührt irgendwie auch so an das Selbstverständnis in Deutschland ran, dass wir ja doch versuchen, einheitliche Rahmenbedingungen in ganz Deutschland zu schaffen für Industrie, für die Menschen, denken Sie an den Länderfinanzausgleich und all solche Dinge. Also das sind alles so Themen, wo ich keine Aktien drin habe und keine haben sollte. Aber deswegen sind wir der Meinung, da halten wir uns lieber raus und sind der Meinung, ist vielleicht keine gute Idee, da die Preiszone, die einheitliche Preiszone zu spalten. Aber Sie haben natürlich recht. Die einheitliche Preiszone, die führt zu Problemen oder zu Herausforderungen, wo man dann erstmal Alternativen finden muss. Und tatsächlich ist es so, dadurch, dass wir eine einheitliche Preiszone haben, besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Batteriespeicher irgendwo ansiedeln, weil es ist ja egal, der Preis ist überall derselbe. Und dann im ungünstigsten Fall vielleicht alle gerade genau dort, wo sie aus einer Netzsicht her, und wir schauen ja dann auf die Engpässe, dann besser nicht ansiedeln würden. Also das Problem haben wir tatsächlich, dass es da keinen Marktmechanismus gibt, der irgendwie den Speicher, und das gilt ja auch für alle anderen Marktteilnehmer, das gilt ja auch für ein Rechenzentrum oder für einen Elektrolyseur, der diesen neuen Kunden, die sich im Netz anschließen wollen, der denen irgendwie sagt, von wegen, wo ist es jetzt gut, wo ist es schlecht. Das ist marktlich in Deutschland mit der einen Preiszone schlecht regelbar.
Kommen wir nochmal zurück zu den Anschlussbegehren. Sie haben da vorhin gesagt, es gibt so manche Projektierer, die melden im Prinzip ganz viel an und es ist eigentlich von vornherein klar, das wird wahrscheinlich nicht alles umgesetzt werden können. Was denken Sie, braucht es da nicht irgendwie mehr regulatorische Hürden oder irgendwie sowas, damit man ein bisschen mehr konkretere Planungssicherheit dann auch auf Ihrer Seite hat?
Klar, das könnte man regulatorisch lösen. Sicher, das würde uns dann ein Stück weit Arbeit abnehmen, aber wir sind da entspannt. Wir können das auch selber leisten. Wir werden jetzt, wie gesagt, ja ein neues Verfahren einführen zum Sommer und da werden wir genau das machen, dass wir die Projekte anschauen, dass wir sie bewerten, dass wir Nachweise verlangen von den Projekten über ihren Reifegrad. Das geht schon. Aber wir machen natürlich da aber auch letztendlich nichts anderes als das, was wahrscheinlich auch eine Regulierungsbehörde machen würde oder was eine Regulierungsbehörde als Regelwerk dann erlassen würde.
Dann gehen wir an dieser Stelle doch gerne auch nochmal auf Ihr Netzgebiet ein. Vielleicht stellen Sie es ganz kurz mal vor, welche Wetterlagen bei erneuerbaren Energien da sozusagen die Netze belasten oder auch Zeiten gibt, wo das Netz gar nicht belastet ist. Stellen Sie es ganz kurz mal vor, wo haben Sie da Erzeuger, wo haben Sie da auch vielleicht Abnehmer und vor allem, ja, wie möchten Sie Ihr Netz in Zukunft ausbauen?
Ja, das Netz der 50 Hertz ist ja das Netz in Ostdeutschland und im Raum Hamburg. Wir sind traditionell her ein Netzgebiet mit einem hohen Anteil von Braunkohlestrom, aber die Braunkohleverstromung wird ja in den nächsten Jahren dann vom Netz gehen. Spätestens 2038 ist nach Gesetzeslage dann ja Schluss mit der Braunkohleverstromung. Steinkohle im Netzgebiet gibt es kaum. Und wir sind ein Netzgebiet, wo schon sehr früh sehr viele Erneuerbare, speziell Wind, ausgebaut wurden. Das heißt, wir haben heute schon eine Erneuerbarenquote, einen erneuerbaren Anteil im Netzgebiet bezogen auf den Verbrauch von über 70%. Also über 70% des Stromes, der im Netzgebiet der 50 Hertz verbraucht wird, kommt aus grünen Quellen. Und das ist im Wesentlichen Windstrom und Photovoltaikstrom. So sieht die Situation aus. Es ist so, dass aufgrund dieser vielen installierten erneuerbaren Leistungen aus dem Netzgebiet wir auch viele Zeiten haben, wo massiv grüner Strom exportiert wird, dann nach Westdeutschland, nach Süddeutschland, wo der Verbrauch und höher ist und wo auch mehr Industrie ist, insofern auch der Stromverbrauch pro Kopf höher ist und ja ohnehin auch eine größere Bevölkerungsdichte besteht als im Osten Deutschlands. Insofern sind wir also eine Region, die eher long ist, was Strom angeht und den Strom dann wegbringen muss. Und das gilt insbesondere für den nördlichen Teil unseres Netzgebietes. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil da die großen Windparks stehen und da ja künftig auch der Offshore-Windstrom anlanden wird, haben wir heute auch schon, aber noch nicht so große Mengen, da wird noch vieles dazukommen. So gesehen, die sind die Netzengpässe dann bei uns zwischen Nord und Süd, beziehungsweise dann von unserem Netzgebiet Richtung Süden weiter und Netzengpässe von Ost nach West. Und das sind dann auch die, vor allen Dingen Nord-Süd, sind dann eben auch die Richtungen, in denen wir das Netz massiv ausbauen werden in den kommenden Jahren, um eben zu ermöglichen, dass dieser grüne Strom aus der See, aber eben auch in Norddeutschland, dass der in die Verbrauchszentren gebracht werden kann.
So, letzte Frage hierzu. Sie haben ja wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten auch öfters mal dieses Problem der Hellbrise schon mal intern diskutiert. Das wird jetzt wahrscheinlich immer relevanter werden. Hellbrise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist genau das Gegenteil von einer Dunkelflaute. Das Netz ist anteilig einfach überlastet. Meinen Sie da mal so ein Bild für die nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre? Wie viele Gaskraftwerke kann man dann tatsächlich komplett vom Netz nehmen? Und wo muss man tatsächlich das Netz auch ausbauen, also richtig aufbocken?
Für das Netz, also für den Transport des Stromes, würde ich da gar nicht so ein großes Problem sehen. Wir haben die Thematik, dass wir einfach in dieser Hellbrise, nannten Sie es gerade, im Grunde viel zu viel Strom im System haben. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder wir reduzieren die Einspeisung noch oder aber wir können diesen Strom irgendwie nach draußen wegbringen, also exportieren. Beides passiert im Moment schon in Situationen. Und wir hatten im letzten Jahr, in 2024, ich hatte es mir extra nochmal angeschaut, im Mai eine Situation, wo wir massive Photovoltaik-Einspeisung in Deutschland hatten. Und obwohl die konventionellen Kraftwerke, also die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke, nur sehr, sehr geringe Mengen eingespeist hatten in das System, hatten wir zu viel Strom, haben Strom exportiert. Der Strompreis lag bei minus 135 Euro die Megawattstunde. Also man musste Geld mitbringen, wenn man den Strom ins Netz einspeisen wollte. Und das macht ja keiner freiwillig. Also keiner produziert Strom, um dann noch Geld draufzulegen, sondern jeder will ja mit dem Strom Geld verdienen. Das heißt, warum stellt sich dann so eine Situation überhaupt ein? Zum einen muss man sagen, gibt es natürlich viele erneuerbare Einspeiser, die sehen den Strommarkt und den negativen Strompreis gar nicht, weil die arbeiten aufgrund von fixen Vergütungen aus dem EEG heraus. Und denen ist es eigentlich egal, wo der Strompreis steht.
Wunderbare Stelle. Da würde ich gerne reinhüpfen. Und zwar haben wir uns gefragt, wenn ich jetzt ein Großbatteriekraftwerk bei Ihnen 50 Hertz anmelde, also ein Anschlussbegehren präsentiere, muss ich schon dann eigentlich entscheiden, in welchem Energiemarkt ich tätig werde? Also Frequenzregulierung, Primär- oder Sekundärmärkte? Oder bin ich gleich in der Lage zu sagen, naja, ich will dann nur mit dem Börsenstrompreis spekulieren? Wann muss ich das entscheiden?
Das brauchen Sie nicht zu diesem Zeitpunkt entscheiden. Das können Sie im Prinzip jederzeit auch später entscheiden. Und Sie können sich auch umentscheiden. Der Punkt ist nur, aber das ist Ihre Entscheidung, wie Sie Ihre Anlage ausrüsten wollen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie möchten bei uns an der Sekundärregelleistung teilnehmen, Sie möchten uns also Leistung verkaufen, damit wir damit Frequenzregelung betreiben können, dann könnte das für Sie ja interessant sein, weil Sie damit Geld verdienen können. Aber dann brauchen Sie natürlich auch die entsprechenden Einrichtungen. Also es geht ja schon mit Telekommunikationseinrichtungen und sowas einher, damit Sie überhaupt unser Regelsignal sehen. Es ist also eine unternehmerische Entscheidung, die Sie treffen müssen oder treffen können. Die können Sie auch später treffen, dann müssten Sie nachrüsten. Aber das ist Ihre Entscheidung, wie Sie damit umgehen wollen. Es gibt andere Themen, da machen wir Vorgaben. Da sagen wir, also das, bitteschön, möchte die Anlage schon können, sonst darf die nicht bei uns ans Netz. Aber das sind dann nicht solche unternehmerischen Fragen, wie Sie sie gerade geschildert haben, ob man sich an der Frequenzregelung beteiligen möchte oder ob man Arbitragegeschäfte am Strommarkt machen möchte. Das ist Ihre Entscheidung. Da halten wir uns raus.
Wir haben vorhin schon über die Standorte gesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen. Und zwar der Speicherbetreiber, der muss ja an den Netzbetreiber im Rahmen des Netzanschlussvertrages einen Baukostenzuschuss zahlen. Und es wird von Verbänden kritisiert, dass dieser Zuschuss, der regional in der Höhe deutlich variiert, dafür sorgen würde, dass Projekte nicht unbedingt genau da gebaut werden, wo sie eigentlich notwendig wären oder man sie bräuchte. Genau das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik?
Ja, das ist ein interessanter Fall, weil das ja genau an der Schwachstelle des deutschen Strommarktes rührt, der eben keine lokalen Preissignale gibt. Der Strommarkt sagt ja zunächst mal, eine Preiszone, es ist egal, wo du einspeist oder wo du Strom entnimmst, der Großhandelsmarktpreis in Deutschland ist überall gleich. So. Und genau das hat ja auch die Bundesnetzagentur gesehen und auch als Schwachstelle erkannt. Und hatte dann eben dieses Konzept aufgebracht, okay, wenn es einen Baukostenzuschuss gibt für Neuanschlüsse und dieser Baukostenzuschuss variiert, je nachdem, wie günstig oder wie wenig günstig ist der Anschluss genau an dieser Stelle im Netz, dann hätte man damit ja einen Ersatz geschaffen, dann hätte man damit ja ein Preissignal geschaffen, was dem Investor anzeigt, wo soll er investieren und wo soll er es besser bleiben lassen. Insofern würde ich sagen, vom Konzept her macht das schon Sinn. Vom Konzept her macht das Sinn, dass man einen differenzierten Baukostenzuschuss erhebt und sagt von wegen hier, wenn du dich da anschließt, dann passt das sehr gut im Netz, dann wird der Baukostenzuschuss sehr stark rabattiert. Aber wenn du dich gerne an jener Stelle dort anschließen willst, wo es für uns eigentlich überhaupt nicht passt, dann wird halt der volle Baukostenzuschuss fällig. Und dann kann der Investor sich überlegen, dann kann er abwägen, was für ihn dann sozusagen besser ist. Und dann sind wir wieder im Markt. Klar, die Verbände, die da jetzt das kritisch sehen, die schauen, glaube ich, aber aus einer anderen Perspektive drauf. Die schauen jetzt weniger aus der Perspektive drauf, Allokationswirkung der Speicher oder sonstiger Anschlussnehmer, sondern die schauen eher darauf, es wird teurer für denjenigen, der sich anschließt. Und dieses teurer werden, das ist natürlich schon für den einen oder anderen Investor sicherlich ein Problem. Und die Baukostenzuschüsse sind auch nicht niedrig. Von daher, ich sage mal, aus der Interessenlage des betreffenden Verbandes heraus kann ich das dann schon irgendwie verstehen. Aber ich muss schon sagen, in einem Markt, wo wir ansonsten eigentlich keine Allokationssignale haben, also keine Steuerungswirkung, wo man sich denn ansiedeln soll, wo man seinen Anschluss beantragen soll, wo man sein Projekt machen soll, ist es natürlich schon ganz charmant, mit einem Baukostenzuschuss zu arbeiten, der so ein Signal halt reingibt.
Würden Sie eigentlich sagen, dass diese Betreiber von Großbatterien gerade ein bisschen überbevorteilt werden? Sie müssen keine Netzentgelte bezahlen. Die Baukostenzuschüsse, die sind mal klein, mal groß. Grundsätzlich ist die Rendite super, super stark. Und gleichzeitig sehen wir aber einen relativ hohen Strompreis in Deutschland. Wie sehen Sie das?
Die Welle von Anschlussanträgen, die wir jetzt sehen, die ist natürlich schon ein Indikator dafür, dass es im Moment offensichtlich sehr attraktiv zu sein scheint. Ich meine, sonst würde man das ja nicht machen. Und von daher wäre es jetzt vielleicht auch nicht schlimm, wenn man es etwas weniger attraktiv machen würde. Aber ich habe da kein quantitatives Gefühl dafür, wo wir da jetzt wirklich stehen.
Ja, letzte Frage. Was sind denn so Ihre Erfahrungen? Wie lange dauert es denn jetzt endlich von einer Anfrage dann, bis so ein Großspeicher auch dann wirklich ans Netz gehen kann? Oder besser gesagt, vielleicht, wenn Sie da gar nicht so die Erfahrung haben, aber welche Inbetriebnahmejahre werden denn bei den Anfragen dann so da reingeschrieben, solche Anträge?
Die Investoren drängen in der Regel sehr und haben oft kürzere Realisierungszeiträume für den Bau des Batteriespeichers, als wir es haben für den Bau des Netzanschlusses. Daraus resultiert dann ja manchmal auch die Kritik heraus, dass dann der eine oder andere sagt, ja, das dauert irgendwie so lange bei den Netzbetreibern. Es sind immer mehrere Jahre. Wie viel es dann ganz genau ist, das hängt bei uns sehr stark von den lokalen Gegebenheiten ab. Was steht da schon? Müssen wir erst noch Flächen kaufen? Wie kompliziert ist es überhaupt, eine Genehmigung zu kriegen für den Bau jetzt einer Umspannwerkserweiterung? Und da spielen dann wieder so Fragen rein wie Emissionsrecht. Wie ist das zum Beispiel mit der Lärmbelastung durch neue Transformatoren? Also da spielt ganz, ganz viel rein. Insofern gibt es ja jetzt nicht die eine Pauschalantwort. Und das macht es natürlich auch mal dann so ein bisschen kompliziert für den Investor, der ja auch Schwierigkeiten hat, das entsprechend abzuschätzen.
Herr Behmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns mal in die Kommentare, was Sie so darüber denken jetzt über diesen Batterie-Tsunami und wie Sie das einordnen. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Ja, tschüss, liebe Hörer.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.